Aus der Begebenheit aus Lukas 2 gäbe es manches zu entdecken, vielleicht auch einmal an einem Muttertag, Umgang mit Kindern. Der Fokus ist heute an einem anderen Punkt. Doris hat uns schon hineingenommen, was für Gefühle lösen bei mir das Wort erdulden aus. Erdulden. Wahrscheinlich nicht dieselben schönen wie beim Picknick am Samstagabend mit dem Teenagerclub in einer schönen Waldlichtung. Und das Gefühl wird auch nicht besser, wenn ich dem Wort erdulden noch Widerstand hinzufüge. Widerstand erdulden. Es tönt nach Kampf, Krampf, so wie du es schon erwähnt hast. Und immer wieder gibt es in unserem Leben wohl Situationen, in denen wir Widerstand, Widrigkeiten zu erdulden haben. Vielleicht eine eigene Krankheit an unserem Körper oder an unserem Gemüt. Vielleicht etwas, was uns an unserem Gottvertrauen nagt. Vielleicht Beziehungsnot in der engeren oder weiteren Familie, Zerrissenheit, menschlich gesehen, Situationen, wo man sagt, zurück kann man nicht und will man nicht und vorwärts weiß man nicht, wohin, wie weiter. Erdulden, manchmal vielleicht in Lebenssituationen, manchmal vielleicht auch in Gemeindesituationen, Fragen, die uns beschäftigen. Wir wissen, Jesus ist der Garant der Gemeinde und gleichzeitig tragen wir mit und ringen mit. Noch ein zweites, ganz etwas anderes. Es gibt Gemeinden, die das Weitergeben von prophetischen Worten intensiver pflegen wie wir im Gottesdienst. Und manchmal werden über Menschen Prophetien ausgesprochen, die wegweisend sind, nicht nur wegweisend, sondern wegweisend sind für ihr Leben. Und es ist gut, solche Prophetien immer wieder auch zu prüfen, sicherlich auf den Inhalt, auch auf die Zeitspanne. Ja, wann soll denn das geschehen? Wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit, wo wir denken, wenn es nicht innerhalb von 5 Minuten soweit ist, dann war es wohl nichts. Und es braucht echten Glauben. Das ist für mich ein wichtiger Satz geworden, auch wenn der Schwerpunkt heute an einem anderen Ort liegt. Es braucht echten Glauben, echte Weisheit und Demut, Prophetien auszusprechen. Und nicht Menschliches zu Göttlichem zu erklären, aber auch nicht Gottgeschenktes vorab einfach abzuwürgen. Nach dem Motto, was ich mir nicht denken kann, wird wohl auch nicht sein. Wie aber würde es uns ergehen, wenn ein weiser, ein gottgeleiteter Glaubensvater über unserem, über deinem Leben aussprechen würde, dieses Kind, du, diese Person ist von Gott dazu bestimmt, viele zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Es wird ein Zeichen oder du wirst ein Zeichen Gottes sein, gegen das sich viele auflehnen werden, damit ihre innersten Gedanken an den Tag kommen. Oder etwas präziser formuliert, dieser, wir merken, es ist von Jesus die Rede, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Schon eine Spannung in diesem Text, es heißt hier, viele Menschen und Gott selbst hatte Wohlgefallen an diesem Jesus. Und doch ist Jesus gesetzt zum Zeichen für viele, die ihm widersprechen werden. Gesetzt zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Eine prophetische Aussage des Simeon im Tempel zur Beschneidung am 8. Lebenstag im Tempel über Jesus. Prophetisches Wort, insbesondere auch an die Ohren der Mutter. Es durchdringt die Botschaft, diese Botschaft, ihr Herz wie mit einem Schwert. Ein Ausspruch, den wir sonst wohl nicht so schnell für Kindersegnungen auslesen würden. Oder für eine Geburtskarte. Aber für Simeon ist bereits jetzt klar, Jesus ist ein Zeichen, dem widersprochen wird. Es ist das etwas Bestimmende, eine durchgehende Erfahrung im Leben dieses Jesus hier auf Erden, vielleicht nicht nur hier auf Erden, vielleicht seither auch seit seiner Himmelfahrt. Ihm wird immer wieder widersprochen. Der Titel der heutigen Predigt trägt, heißt Widerstand erdulden und den Überblick auf Jesus einüben. Und es steht in Anlehnung an ein Bibelwort aus Hebräer 12. Dort möchte ich anknüpfen. Wir lesen in Kapitel 11 die Glaubensvorbilder, die Wolken der Zeugen. Und dann geht es im Hebräer 12 weiter. Und dort möchte ich es lesen, Hebräer 12 ab Vers 1. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolken von Zeugen haben, lasst uns ablegen, alles was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und ihr den Mut nicht sinken lasst. Widerstand erdulden. Christus, der Aufblick auf ihn, auf sein Erdulden von allem Widerstand, soll auch uns ermutigen, auch heute Morgen, dass wir alles, was uns beschwert, ablegen sollen. Zwei Dinge sind hier genannt, ich möchte den zwei Dingen etwas nachgehen. Das erste, die Sünde ablegen. Dort heute ist für mich heute weniger der Schwerpunkt, aber es gehört dazu, es ist die wichtige Basis für unser Leben, die Sünde ablegen, also die widergöttliche Haltung, eine Haltung, die Gott grundsätzlich widerspricht, und das ist der Normalzustand jedes Menschen, der Gott grundsätzlich widerspricht, nicht nach Gott fragt, und daraus dann die entsprechenden Verhaltensweisen, Sünden, Dinge, die wir tun. Christi Tod hat uns von den Ketten der Sünde befreit. Ich sage es mal mit einem Bild, und ich weiß, jedes Bild hat auch Grenzen. Überreizt also das Bild nicht. Aber ich sage es gerne mal mit einem Bild. Christus hat mit seiner Erlösung, wenn wir es erfassen, unsere Ketten der Schuld und Sünde aufgeschnitten, aufgetrennt, die Ketten gelöst. Bisher ist es ein biblisches Bild. Hä? Und manchmal aber geschieht es, dass dort doch diese lose Ketten uns um die Beine, ja, wie soll ich sagen, auf Hochdeutsch, mir fehlen die Worte, umgegliedert sind. So. Ich stelle mir es immer vor, ich bin ja am Rhein aufgewachsen, die Männer wissen es jetzt, wenn so das Seegras beim sommerlichen Rheinbad sich um die Füße schlängelt oder den Bauch kitzelt. Die Ketten sind gelöst und doch manchmal spüren wir es, es will uns wieder einfangen, es will uns umgeben. Sünde kann und wird unser Herz immer wieder beschweren. Und hier der erste Ruf, lasst uns ablegen, die Sünde. Das ist das Erste. Die Kette ist gebrochen, durch Christus ist der Sieg da, auch heute für dich und für mich. Darum feiern wir Abendmahl. Die Ketten sind gebrochen, die Gefangenen befreit. Durch seine Gnade sind wir erlöst. So singen wir es manchmal. Und dann gibt es das Zweite, das hier Paulus nennt. Das andere, das uns beschwert, das muss nicht zwingend gleich Sünde sein. Das, was uns beschwert, es können auch Dinge sein, die nicht zuerst mit Schuld zu tun haben, sondern mit Umständen, Lebensumständen, vielleicht auch Gemeindeumstände, gesellschaftliche Umstände. Und es scheint mir, als würde hier Paulus unterscheiden. Bei den Hebräern wohl auch Verfolgung, Zerstreuung in die Diaspora hinaus. So kleine Haufen von Gemeinden, Gemeindchen. Kleine Gruppen, Dinge, die beschweren, Dinge, Gruppen vielleicht, die nach unserem Augenschein nicht einmal den Namen Gemeinde verdient. Ab welcher Personenanzahl ist es eine Gemeinde? Gemeinden von Jesus, aber vielleicht kleine Haufen. Ich verrate euch was, wenn Pastoren manchmal unter sich sind, dann gibt es ganz schnell die Frage, erstens, wie heißt du, zweitens, wo wohnst du, drittens, wie groß ist deine Gemeinde? Und ich finde es immer ein bisschen eine schwierige Frage, weil die Größe einer Gemeinde, ja, wie bemisst man die? Am besten gar nicht. Aber man will mit dem erfassen, in welcher Arbeit bist du? Ob man das mit zahlenmäßigen Größen kann, weiß ich auch nicht. Darum mag ich die Frage nicht so. Aber kaum jemand sagt doch gerne oder würde gerne sagen, vielleicht geht es euch auch so, wenn ihr gefragt habt, wo geht ihr in die Gemeinde? Wer würde gerne sagen, ja, weißt du, wir sind ein kleiner Haufen, nicht viele. Manchmal kommen aus Gnade wenige dazu. Manchmal gehen andere, weil sie einen anderen Auftrag haben, wieder weiter. Wir sind ein kleiner Haufen, ein Teil des Leibes, doch wer möchte gerne zu einem kleinen Haufen gehören? Die Hebräer waren vermutlich solche kleine Haufen, das könnte einen beschweren. Dann weiß man, in Jerusalem, dort sind sie zusammen, diese vielen und wir, irgendwo zerstreut. Eine Wolke von Zeugen sind hier genannt, Vorbilder vor Augen geführt. An einigen sieht man sehr gut, ja, da war Gottes Segen auf ihrem Leben. Ein Abraham, ein Mose, noch andere. Und da gibt es solche, da würden wir menschlich sagen, das sind wahrscheinlich eher die Verlierer. Die haben alles verloren. Die wurden gesteinigt, getötet, gefoltert. Aber sie sind auch Zeugen. Aber das könnte einem wirklich beschweren, wenn man sieht, wie es ihnen ergangen ist. Darum ruft Paulus zuerst sie auf, aber wahrscheinlich auch uns. Lasst uns ablegen, was uns beschwert. Ganz konkret gefragt, du brauchst mir keine Antwort zu geben jetzt, aber vielleicht dir, was beschwert deinen Glaubensweg, deinen Lebens- und Glaubensalltag? Unseren Gemeindealltag, manch Freudiges erleben wir, aber vielleicht manchmal auch Dinge, die wir nicht so mögen, die uns beschweren, das Herz schwer machen. Doris hat Anteil gegeben, wie sie in einem bestimmten Moment traurig aus dem Zug ausgestiegen ist, Dinge, die das Herz beschweren. Und es ist gut, wenn wir das Stichwort hören, lasst uns ablegen, die Sünde. Aber vielleicht gibt es auch Dinge, die damit direkt nichts zu tun haben, wo wir dennoch gerufen werden, legt es ab. Von Jesus haben wir gehört, Widerstand zu erleben, das war wesentlicher Teil seines irdischen Lebens. Er hat jeden Widerstand gegen ihn aufgelöst und beseitigt. Seid ihr einverstanden? Ihr seid wach, hä? Nicht aufgelöst und beseitigt. Erduldet, ertragen. Je nach Persönlichkeitsstruktur, wie wir gestrickt sind, können wir besser oder schlechter mit Widerspruch, mit Spannung, mit Widerstand leben. Vielleicht haben wir es zum Teil auch schon ausgiebig trainiert. Ich sehe hier ganz viele trainierte Geschwister um mich herum. Und manchmal gelingt es schon ein bisschen besser. Und das zu erfahren, das macht auch Mut. Aber wie oft würde ich doch gerne Widerstand, Widerspruch auflösen, sogleich wieder in die entspannte Lage zurückkehren und einen Ausgleich herbeiführen. Ist ein Bild durch den Kopf, am Widerstand trainieren, das sind mir die beliebten Maschinen im Fitness. Durch den Kopf, am Widerstand trainieren. Ist der Widerstand im Verhältnis zu meiner Kraft zu groß, dann werde ich daran zerbrechen oder zumindest resignieren. Dann bleibt es beim Willen, noch einmal zu gehen. Ist der Widerstand zu klein? Ja, so ist es nicht, aber so werde ich nicht trainiert. Aber gerade unter Spannung, mit unter Widerstand, wo ich trainiert werde, in dem Bereich, wo ich trainiert werde, ruft jede Muskelfaser, ich sage es mal laienhaft so, ruft jede Muskelfaser doch eher nach Entlastung, nach Abbruch, nach Hör auf, es geht nicht mehr, und nicht nach Ertragen, Erdulden, mach weiter. Zumindest bei mir. Und Jesus hat all den Widerstand gegen sich ertragen, obwohl er hätte Freude haben können, hat er den Widerstand erduldet. Da leben wir wirklich als Menschen ganz anders, in unserer Zeit sowieso. Also wenn wir Freude haben können, wählen wir sicher nicht Widerstand aus, normalerweise. Der, obwohl er hätte Freude haben können, den Widerstand erduldet hat. Dieser Widerstand war sicherlich zuerst der Widerstand der Sünde gegen ihn, des Bösen in Person und des Bösen als Kraft, als prägende Kraft unter den Menschen. Gerne möchte ich aber auch ein paar andere Dinge noch skizzieren. Widerstand in seinem Leben, ich mache es so fest, in der Welt zu leben und nicht von der Welt zu sein. Und jetzt merken wir schon, dort sind auch wir manchmal hineingenommen, in diesen Widerstand, Widerspruch. Ich möchte mal ein paar Dinge skizzieren aus dem Leben Jesu. Ihr könnt sonst dem noch weiter nachdenken. Zum Beispiel ganz am Anfang seiner irdischen Lebzeit, Jesus, dem die himmlische Herrschaft schon immer gehört hat. Ich kann mir das nicht ganz vorstellen. Die himmlische Herrschaft schon immer gehört hat mit dem Vater, der allen Reichtum hat, der seit Ewigkeit in dieser Herrlichkeit ist, liegt jetzt da, wo sonst das Tierfutter liegt, in der Krippe. Oder Jesus, das 12-jährige Tempel, wir haben es gehört in der Schriftlesung. Die Eltern in Sorge, vielleicht nur in Sorge, vielleicht auch etwas sauer, ich weiß es nicht. Jesus bei einem riesigen Festbetrieb in Jerusalem zu suchen. Hey, da kann man nicht schnell durch die Gassen und dann findet man ihn. Das ist wie beim Adventsverkauf, wo man so durch die Stadt geht. Und dann Vater und Mutter suchen ihn. Und Jesus sagt, ich muss im Haus meines Vaters sein. Was für eine Botschaft an die Ohren des Josef. Auch den Vater von Jesus. Und diesen Widerspruch bei Jesus, den irdischen Vater enttäuschen, um beim himmlischen Vater zu weilen. Widerspruch. Widerstand. Und dann zwischen dieser Begebenheit, wo es so schön heißt, Gott und Menschen fanden Gefallen an ihm, oder irgendwie so hieß es im Text, vergehen ungefähr 18 Jahre, bis wir wieder etwas von Jesu wirken hören. Jesus lernte wohl den Beruf des Vaters. Jesus arbeitete vermutlich Tag für Tag im Beruf seines Vaters in einem Job, wo er wusste, das ist gar nicht meine Lebensberufung, das ist gar nicht mein Auftrag. Jesus kam ja nicht, um als Zimmermann in dieser Welt einen guten Job zu machen. Tag für Tag auszuhalten, ich tue im Grunde etwas, was noch kaum etwas mit meiner Berufung zu tun hat. Das sind, glaube ich, lange Arbeitstage, 18 Jahre lang. Tag für Tag, so im Wissen, es hat irgendwas mit dem Himmelreich zu tun. Und doch habe ich doch eigentlich einen anderen Auftrag noch. Oder der reiche Herr vom Himmel, der nicht einmal ein Kissen hat, das er sein eigen nennt. Ich glaube, uns ging es heute allen besser. Oder hat jemand ohne Kissen geschlafen, weil er keins hat? Jesus sagte, Die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und Bibelkenner wissen, einmal zumindest hatte Jesus ein Kissen im Sturm. Das hat nämlich Markus, der Evangelist, gemerkt. Und ich glaube, er hat es bemerkt, weil es außergewöhnlich war. Dort heißt es, Jesus schlief auf einem Kissen. Und die Jüngerschar, nicht die Jungschar, aber die Jüngerschar, sie waren gerufen, kommt, verkündigt das Reich Gottes. Und was prägte sie vorwiegend? Einen interessierte vor allem das Geld in die Jüngerkasse und verkaufte später Jesus. Zwei Söhne bekommen Schützenhilfe von der Mutter, wer jetzt wo sitzen darf, im Himmel. Und die anderen kochen auch vor Wut. Und während die Jünger herrschen wollen, wäscht Jesus die Füße. Widerspruch, Widerstand. Die Fähigkeit, die Möglichkeit, sich vom Kreuz zu lösen, sich zu erlösen, herabzusteigen. Sie rufen es ja sogar. Und sich freiwillig anspucken zu lassen, die Dornenkrone aufsetzen zu lassen, sich auspeitschen zu lassen, die Nägel durch Hände und Füße treiben lassen, freiwillig Widerstand erdulden. Widerspruch. Und Jesus löste es nicht auf menschliche, auf unsere Art und Weise auf, wie wir es wahrscheinlich tun würden. Und einen Gedankensprung, wie war es dann später in der Gemeinde? Gewisse Widersprüche sind vielleicht für uns fremd und andere merken wir, ja, da klingt etwas an, auch bei mir. Dinge, die wir oft gerne selber auflösen würden, oder ich will euch nicht vereinnahmen, ich sage es mal so, Dinge, die ich manchmal gerne auflösen würde. Widerspruch, den ich aus meinem Herzen kenne. Wir sagen beispielsweise, wir sagen und glauben es, Gott baut sein Reich und wir investieren uns, damit sein Reich wächst. Aber ich ertappe mich dabei, dass ich immer wieder zuerst an meine Gemeinde denke. Natürlich, Gott baut sein Reich, aber bitteschön zuerst hier. Und dann von mir aus auch anderswo. Merkt ihr diese Spannung? Oder wir führen Menschen zu Jesus und sagen, Jesus ist alles, was du brauchst. Und dann merke ich plötzlich, eigentlich bin ich die Menschen auch noch gern an mich, dass wir es gut miteinander haben. Obwohl ich sage, du brauchst nur Jesus und alles andere ist ja nicht, vielleicht nicht mal zweitrangig, sondern fünftrangig oder so. Oder ich bin gerufen, die Einladung von Jesus an die Hecken und Zäune zu tragen, dass auch jene kommen. Und dann gehe ich vielleicht sogar mal und dann kommt vielleicht sogar mal jemand. Und dann merke ich, wie in meinem Herzen Gedanken aufsteigen, die er dem Pharisäer im Tempel gleich in der gebetet hat. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser oder jene. Die Gemeinde will für zerschundene, für zerschlagene Menschen, von dieser Welt gezeichnete, von der Sünde gezeichnete Menschen da sein. Und ich hätte manchmal lieber gutbürgerliche, anständige, funktionierende Christen, die sogleich ein Ämtel übernehmen in der Gemeinde. Merkt ihr die Spannung? Ich will mich nicht lustig machen, aber ich merke hier etwas von Spannung, von Widerspruch, manchmal auch zwischen dem, was ich glaube und lernen will und dem, was ich manchmal spüre und sehe oder tue. Widerspruch noch und noch, Dinge, in denen wir wachsen, in denen wir uns verändern lassen dürfen. Ich sage es auch nicht als Vorwurf, ist noch wichtig. Ich habe es euch nicht als Vorwurf gesagt. Ich schließe mich bewusst ein, sind Dinge, die ich selber immer wieder entdecke. Dinge, an denen ich reifen darf. Aber Dinge manchmal, die sich auch nicht einfach so ändern lasse. Widerspruch aushalten, weil wir in dieser Welt sind, aber eben auch nicht von dieser Welt. Und Jesus trug gerade diese Zerrissenheit, um uns immer mehr in sein Bild hineinzugestalten. Damit mein Herz seinem ähnlicher wird. und nachdem es neugeboren wurde in ihm. Und wir merken es mehr oder weniger in unserem Alltag klar und deutlich auch selbst. Wir sind inmitten einer Welt des Widerspruchs, manchmal bis in unsere Herzen hinein. Legt ab, die Sünde, die euch umstrickt, ist der erste Ruf. Und der zweite, legt ab, alles, was euch beschwert, Widerstand, Widerspruch. Seht auf Jesus, der Widerspruch erduldete. Seid getrost, bleibt trotz aller Spannung, in allem Widerspruch getrost. Er hat in euch, er hat bei euch das Werk des Glaubens angefangen und er macht es auch, führt es auch zum Ziel. Ich habe es, glaube ich, gestern gebetet. Ich bin so froh, dass Gott anders ist wie wir. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal ein Hobby begonnen habt und dann ist euch bald verleidet. Und dann liegt das 3D-Putzle oder die Lismette plötzlich im Korb, zuerst ganz nah, dann kommt es in einen Schrank und irgendwann fliegt es vielleicht doch fort. Oder kommt es zu Reimal und Co. Und hier heißt es, Gott hat angefangen, er wird es auch zum Ziel führen. Nicht einfach auf die Seite legen. Vollender. Der auch, der das halbe Maß ganz voll machen wird. Wie können wir in diesem verordneten Krampf und Kampf laufen, den Kampf des Glaubens? Ich glaube, das schließt einmal normale Nöte ein. Dieser Kampf des Glaubens schließt normale menschliche Nöte ein. Wie es Frau Meier und Müller und Frau Keller und wie sie alle in der Schweiz heißen, genauso erleben. Dinge, die jeder Mensch kennt. Sorge um eigene Familie, um Beruf und so weiter. Und dann gibt es aber noch dieser andere Lauf, der vor allem der Christ kennt, der noch Nöte kennt, den Normalbürger nicht erreicht, weil er sie nicht kennt. Nöte, die seine Glaubens-Lebensbeziehung zu Jesus betreffen. Nöte, die die Gemeinde betreffen. Ja, das hat ein Normalbürger in dieser Welt nicht. Nöte, die die Gemeinde betreffen, die vielleicht auch unsere sind. Nöte, auch die in der Natur liegen, unserer Nachfolge. Und wir werden erinnert, oder ich werde erinnert, ein Knecht ist nicht größer wie sein Herr. Paulus gibt einen entscheidenden Hinweis, wie es gelingen kann, indem wir uns den Überblick verschaffen. Überblick, finde ich ein schönes Wort. Das Wort, was hier zugrunde liegt, meint eigentlich über etwas hinübersehen. Nicht übersehen und so tun, als wäre es nicht und bei der nächsten Gelegenheit wieder erwähnen, nicht so. Etwas übersehen, Überblick. Überblick ist das zugrunde liegende Wort. Wir sollen von der Bedrängnis, vom Widerspruch, vom Widerstand hinwegsehen, hinübersehen, überblicken auf Jesus. Und das Aufblicken auf Jesus bedeutet dann, dass anderes, etwas aus unserem Blickfeld verschwindet, wenn Jesus im Fokus ist. Es verliert an Gewicht. Vielleicht gibt es manche Dinge noch zu lösen, aber es verliert an Gewicht, an Bedrängnis. Dann verliert es an Gewicht Dinge oder Streitfragen, an denen wir hängen, Widersprüche, die mich gefangen nehmen. Manchmal auch Dinge, die vielleicht in der Vollendung erst gelöst sind. In Gottes künftiger Welt. Wir wollen lernen, den Überblick einzuüben. Ich habe bewusst geschrieben, einüben, weil ich den Eindruck habe, ich habe das nie im Griff. Aber einüben, in der Schule bleiben, in der Jüngerschaft bleiben bei Jesus. Auf Christus blicken, vielleicht einfach, dass es klar und deutlich ist, es bedeutet für mich nicht, auf ein Holzkreuz zu schauen. Das kann uns auch mal zur Andacht werden. Aber die Gemeinde, wir als Gemeinde leben vom auferstandenen, gegenwärtigen Christus her. Nicht von einem Holzstück in Form eines Kreuzes. Aber aufsehen auf Jesus. Der Heilige Geist will uns in allem, was uns beschwert, was uns bedroht, in jeder Glaubensprobe neu bewusst machen, dass Jesus selbst in uns lebt. Schau auf diesen Jesus, der in dir lebt. Jesus ist der Vollender. Darin liegt für mich Mahnung zur Demut und Bescheidenheit. Ich habe es mir nicht verdient. Er hat angefangen im Glauben mit mir. Demut und Freude. Und es ist Hoffnung. Er lässt nichts Halbfertiges liegen, eben wie wir, die Bastelarbeit oder was auch immer. Weder bei uns persönlich noch in seiner Gemeinde. Weil Jesus bereits das Ziel erreicht hat, die Herrlichkeit Gottes, zur Rechten Gottes, vermag er durch sein Beispiel andere nach sich ziehen. Darum ist er der Garant, weil er das Ziel erreicht hat. Ist es möglich, er hat es möglich gemacht, dass wir in seiner Spur hinterhergehen dürfen, an seiner Hand. Jesus ging für uns den allerschwersten Weg und wir werden wahrscheinlich nicht einen ganz leichten wählen können in seiner Nachfolge. Aber wir können in seiner Fußspur gehen, weil er uns begleitet. Darum sollen wir über das Gegenwärtige immer wieder hinwegsehen auf Christus, der ja lebt und der führt. Aber wisst ihr, wie froh ich bin, dass Jesus lebt, sonst könnte er mich ja nicht führen. Dann könnte irgendeine Schrift noch sagen, was ich tun muss, aber führen, aber er lebt, er führt mich. Wir sind gerufen, ein Stück weit auch Widerstand zu erdulden, vielleicht von der Welt, vielleicht von der Schuld dieser Welt, aber vielleicht auch Dinge, die einfach in der Natur der Sache sind, dass wir noch in der Welt sind und doch nicht von der Welt mit Christus. Wir sind gerufen, erdulden, Bedrückendes abzulegen. Wir sind gerufen, den Überblick einzuüben über das Gegenwärtige hinweg. Und dazu helfe uns Jesus selber durch sein Wort, durch seinen Geist. Er hat ja schon angefangen. Er wird es auch vollenden. Lasst mich beten. Lieber Herr, ich danke dir für dein Wort, für das Beispiel für unser Leben. Ja, was hast du alles an Widerspruch erduldet, um uns zu erlösen, um uns den Vater zu zeigen, Zugang zum Vater zu ermöglichen. Und du weißt, wo wir gefordert sind, was wir gehört haben, jetzt auch in diesen Minuten, was unser Herz erreicht hat. Herr, ich bitte dich nicht, dass wir alles, was wir hörten, mitnehmen, sondern das, was du uns sagen, uns ermutigen, verändern willst, Jesus. Hilf uns, in deiner Spannkraft zu leben. Und ich danke dir, dass du zum guten Ziel kommst. Amen.